wirtschaftlich haben diese Staaten gegen den Westen keine Chance, ja? Weil sie nämlich ein Grundprinzip dessen, was wirtschaftlichen Erfolg ausmacht, nämlich freies Unternehmertum, ja? Die Möglichkeit, Kreativität zu schaffen, das kann nur in Freiheit entstehen und das zerstören sie.
Ich glaube, am Ende ist einer dieser großen Kernpunkte, dass wir nicht damit gerechnet haben, die meisten europäischen Länder, meine ich mit wir, dass wirklich dieser große Bruder, der transatlantische Partner, irgendwann diesen Westen verlassen könnte, dass er Teil des autoritären Bündnisses werden könnte.
Global Deep Dive. Außenpolitik anders denken. Der Podcast mit Katrin Eigendorf und Jagoda Marinic.
Ja, hier meldet sich wieder unser Podcast Global Deep Dive. Ich bin Katrin Eigendorf und mit mir zusammen ist hier Jagoda Marinic. Wie geht's dir, Jagoda?
Guten Morgen, Katrin. Es geht mir gut. Ich bin gespannt auf unser Gespräch.
Ja, mir geht's eigentlich auch ganz gut. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr viel mit dem Nahen Osten beschäftigt. Darüber haben wir ja auch einen Podcast gemacht und das verfolge ich natürlich weiter. Aber heute wollten wir uns einmal ein etwas weitergefasstes Thema vornehmen. Wir wollen uns nämlich mal die sogenannte Achse der Autokraten anschauen und fragen, ja, siegt diese Achse der Autokraten? Wir sehen viele Entwicklungen, die uns ja ein bisschen skeptisch machen. Wir sehen, wie das Treffen der BRICS-Staaten, der sogenannten BRICS-Staaten verlaufen ist. Und das ist ein interessantes Thema, auf das wir diese Woche im Podcast mal blicken wollen.
BRICS, nur für die, die es nicht ganz präsent haben, das sind Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die Namensgeber dieses Bündnisses oder dieses losen Bündnisses oder wie auch immer man sie nennen will. Ja, also ich finde es gut, dass wir uns dessen annehmen, weil man hört es eigentlich an jeder Ecke, würde ich fast schon sagen. Ein Applebaum hat mit diesem Buch Die Achse der Autokraten den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Gleichzeitig ist, glaube ich, auch gleich in die Charts ganz nach oben geschossen. Also alle reden und hören von dieser Bedrohung. Was im Raum steht, ist natürlich, dass es Autokraten sind, die sich vernetzen, die das tun, was man früher die Internationale nannte, bei jenen, die sich eigentlich gegen die Autokraten verbündeten. Und heute verbünden sich die Autokraten gegen die Demokratien. Und das fand ich ein gutes Thema für uns, gerade nach dem letzten Blick in den Nahen Osten, jetzt auch nochmal darüber zu reden. Hast du denn dieses letzte Bild gesehen, das Abschiedsfoto, das Putin dann auch von den BRICS-Treffen so inszeniert hat? Und was ging da so in dir vor? Jetzt jahrelang versucht man, du bist ja in der Ukraine, Putin zu isolieren. Man versucht, ihm Sanktionen zu erlassen. Man versucht zu zeigen, der Westen ist mächtig. Und da macht er dann Abschiedsfotos und zeigt, ich habe aber hier 45% der Weltbevölkerung vertreten durch ihre jeweiligen Staatschefs mit mir auf der Bühne. Wie weit sind wir gekommen und wie gefährlich sind diese Koalitionen?
Ja, also ich hatte den Eindruck, dass Bilder bei diesem Treffen eine deutlichere Sprache gesprochen haben als die Inhalte, weil so wirklich starke Inhalte habe ich da gar nicht gesehen. Aber die Symbolkraft war natürlich, wie du es auch gerade schon benannt hast, ein Putin, der da triumphierend steht und sagt, ich bin alles andere als isoliert. Ein UN-Generalsekretär, der einen Handshake mit einem Kriegsverbrecher macht, was ich ehrlich gesagt ein ganz, ganz bedenkliches Bild fand. Und ein Bündnis von Ländern.
Auf wo man siehst du dich jetzt? Mit Putin? Oder mit,
ja.
Aber ist das nicht sozusagen das Parkett der Demokratie? Ist nicht letztlich genau das die Botschaft dieser ganzen Treffen mit den BRICS, dass die Illusion, man kann eben heute durch Sanktionen diese Kräfte noch eindämmen, letztlich eine Illusion ist und man muss ja die Handshakes mit den Autokraten machen. Ich meine, wir haben jetzt gesehen, Robert Habeck und die ganze Bundesregierung war auch in Indien, sie werden genauso gucken, wo kriege ich meine neuen Bündnisse zustande. Also ich habe da immer so meine Bedenken, ob uns das mit diesem moralischen Impetus gelingen kann, jetzt noch, nachdem sie so mächtig geworden sind.
Ja, ich würde den Begriff Moral da jetzt mal nicht als das Entscheidende sehen. Ich glaube, wir haben es hier wirklich mit einem Kampf der Systeme zu tun. Und zwar nicht Systeme, wie wir sie vorher gekannt haben, ja, also Ost gegen West. Die Sowjetunion hat war ja auch eine Diktatur, aber die hat mit ganz anderen Mitteln gearbeitet. Hier haben wir Staaten, die miteinander kooperieren und einander stützen, die eigentlich im strengsten Sinne nicht unbedingt etwas gemein haben miteinander. Ich meine, man fragt sich, was hat Südafrika mit Iran zu tun? Was hat Russland mit manchen Staaten in Afrika zu tun? Wieso spielt China so eine dominante Rolle? Wieso liefert China Überwachungstechnik nach Belarus? Weil das Ziel dieser Autokratien und dieser Autokraten ist, sich selber an der Macht zu erhalten, um jeden Preis. Und das ist auch das, was ihren Zusammenhalt ausmacht und was die Form ihrer Zusammenarbeit ist. Und wir gucken da immer so drauf. Also ich fand das ganz witzig, als die Berichterstattung über das BRICS-Treffen zu sehen, wo dann viele verglichen haben, wo liegt die Wirtschaftskraft der westlichen Bündnisse, also sag mal der G7, wo liegt die Wirtschaftskraft der BRICS-Staaten. Darauf kommt es gar nicht an, sondern es kommt doch darauf an, wie dieses Netzwerk funktioniert und diese in der Regel Männer an der Macht hält. Und wie sie es schaffen, wir haben ja mal gedacht, dass die westliche Demokratie durch Verbreitung ihrer Idee auch in Autokratien hineinreicht. Es ist im Moment das Gegenteil zu beobachten. Sie reichen in unsere Staaten hinein und vergiften hier das Klima. Und ich glaube, sie drohen auch, unsere Demokratien zu zerstören.
Also ich würde es so sehen, dass es beides gleichzeitig ist. Also ich denke durchaus, dass die demokratischen Werte auch in deren Staaten hineingreifen. Deswegen sind sie ja immer autoritärer, wenn man in den Iran sieht, wie sie die Bürgerrechtsbewegungen zerschlagen. Die Frauenbewegung Jinjiana Sadi gab es ja nur, weil man eben demokratische Grundrechte durchaus schon in der Zivilbevölkerung verankert hat und in diesen Köpfen findet. Aber umgekehrt haben sie die Macht, die militärische Macht, sie gehen gegen ihre eigene Bevölkerung vor. Ich meine, das ist etwas, was auch Trump androht. Er will die eigenen Soldaten gegen die eigene Bevölkerung einsetzen. Das stand ja auch auf dem Titel der New York Times jetzt. Glaubt ihm, wenn er das androht, weil das eben genau die Anzeichen sind, die diese autoritären Achsen im Moment betreiben. Und trotzdem habe ich den Eindruck, auch in den Berichterstattungen, dass viele das noch nicht in der Dimension so ganz begreifen. So wie du jetzt sagst, man sagt dann, naja, mein Gott, so viele Handelsbeziehungen haben die BRICS-Staaten zum Beispiel ja noch gar nicht. Und dann analysiert man sehr nüchtern, und das ist ja richtig, sie haben noch nicht mal eine gemeinsame Währung. Es gibt zwar Riesenkampagnen auf TikTok, dass man De-Dollarisierung möchte und eine BRICS-Währung haben möchte, aber es ist alles noch Zukunftsmusik. Ich meine, die sind erst seit 15 Jahren so organisiert und dafür haben sie schon eine große Wahrnehmung. Sie sind im Moment noch eingeschränkt, weil zum Beispiel Indien als mächtiger BRICS-Staat hat ja ein Sicherheits- und Verteidigungsabkommen mit den USA. Das heißt, das Paradoxe ist, in dem BRICS-Bündnis sind noch Länder vertreten, die die USA brauchen, um ihre eigene Sicherheit zu garantieren. Und dann kommen wir gerade an den Schlüsselpunkt, warum das für mich so interessant ist. Wenn jetzt die Wahlen im November in den USA anstehen, wenn wir dort entscheiden, wer wird diese Demokratie anführen und wenn an die Stelle auch jemand kommt, der Teil der Achse der Autokraten ist, was heißt das dann für Indien, für die Welt? Und mir geht so wie dir, dass ich ein bisschen Sorge habe, oder zumindest habe ich dich so verstanden, dass wir im Moment unterschätzen, wie komplex deren synchrone Zusammenarbeit bereits ist. Man sieht auch mit Nordkorea und den Lieferungen der Soldaten an Putin ist auch ein Zeichen solcher Kooperationen. Man kann sich das vorstellen wie so ein Spinnennetz, wie wenn du so eine Landkarte hast auf Google und dann geht ein Lichtlein an auf der Welt und ein anderes und da gibt's immer mehr Netzwerke, die Waffen, Daten, Informationen, Trollfabriken hin und her schieben, um diese Weltordnung zu sichern. Und auf der anderen Seite sehr viele Leute, die mit den alten Instrumenten draufblicken und sagen, ja, aber sie haben ja noch keine Währung, sie haben noch keine Wirtschaftsbeziehungen, sie sind noch keine Macht, während sie fast, das ist ja auch ein Zeichen des Abbaus der Strukturen. Ne? Sie gehen einfach ihre eigenen Wege und wissen, so stellen sie diese Macht her. Ich meine, du hast gerade Georgien erwähnt. Ist das auch so ein Beispiel aus deiner Sicht?
Das ist für mich auf jeden Fall ein Beispiel, weil das Ziel der Autokraten und Putin ist da natürlich eine Figur par excellence. Und ich glaube, das dürfen wir nicht nur auf Putin beschränken, sondern das russische Regime ist eines der herausragendsten Beispiele für eine Autokratie. Lebt natürlich davon, in seiner Entourage Demokratie zu verhindern. Und Ivanischvili, also der Mann, der für den Georgian Dream steht, ist ein Mann Putins. Er ist in Russland reich geworden, er ist ein Geschäftsmann, ein Oligarch und er wird dafür sorgen, dass Georgien sich nicht öffnet, dass wir in Georgien keine freie Entwicklung sehen werden, dass wir einen Staat neben Russland erleben, der erste war, ich erinnere daran, der in Konfrontationen zu Russland gegangen ist. Ja, es hat ja einen Krieg auch zwischen Russland und Georgien gegeben. Das heißt, im Prinzip hat sich Putin hier durchgesetzt. Und wir können nachher auch nochmal auf die Ukraine gucken, warum ich glaube, dass dieser Krieg auch nicht für die Ukraine nur, sondern für das westliche System, formulieren es ist mal so, sehr, sehr wichtig ist. Aber ich würde gerne nochmal kurz auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Du hast das Stichwort gesagt, eine Weltordnung zu sichern, eine gemeinsame Währung. Ich glaube nicht, dass das die richtigen Maßstäbe sind, die wir an den Erfolg dieses Spinnennetzes der Autokratien legen sollten, weil dann verstehen wir nicht, worin ihre Macht liegt. Die Macht liegt in der Zerstörung dessen, was der Westen, sagen wir mal, als Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg versucht hat aufzubauen oder anzustreben, mit all den Fehlern, die natürlich darin auch enthalten sind. Ja, aber ich nehme mal einen Punkt raus, eine freie Wirtschaft. Ja, und das ist ja das Interessante. Wirtschaftlich haben diese Staaten gegen den Westen keine Chance. Ja, weil sie nämlich ein Grundprinzip dessen, was wirtschaftlichen Erfolg ausmacht, nämlich freies Unternehmertum, ja, die Möglichkeit, Kreativität zu schaffen, das kann nur in Freiheit entstehen und das zerstören sie. Ja? Sie zerstören ja die Freiheit und Kreativität der Menschen. Und um das westliche System, das wirtschaftlich erfolgreicher ist, auch zu zerstören, das ist ihr Bestreben, müssen sie auch unsere Freiheit zerstören. Und deswegen glaube ich, müssen wir sehr aufpassen, dass diese Bestrebungen, das Netzwerk auszudehnen, das Prinzip der Rechtlosigkeit auszudehnen, das Prinzip des reinen Machterhalts zu verbreiten, ja, nicht weiter in unsere Länder hineinreicht. Und wir sehen gerade in der Ukraine, kämpft ein ganzes Volk erbittert darum, das zu verhindern.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so, wenn du sagst, es ist keine neue Weltordnung, an der sie interessiert sind, das würde ich jetzt anders sehen. Also ich sehe, dass sie jetzt nicht so klassisch vorgehen wie die alten Krisen, dass du eben den Kalten Krieg hast und klare Blöcke, hier der eine, hier der andere, sondern dass du, wie wir es gerade auch schon herausgearbeitet haben, diese Netzwerke, dieses Spinnennetz, je nachdem, wo sich die Autoritären gerade durchsetzen, wird das unterstützt. Aber gleichzeitig, und ich glaube, in die Richtung arbeitet BRICS und dafür ist es aber vielleicht noch einfach zu jung, dazu fehlt ihnen die Macht und aber auch durchaus die Wirtschaftskraft, um auch militärisch letztlich auf den Stand zu kommen, den sie brauchen, um vergleichbar stark zu sein. Also in dem Moment, in dem Indien zum Beispiel das Sicherheitsabkommen mit den USA nicht mehr bräuchte, wäre auch interessant, was passiert. Und die Wirtschaftskraft dieser Länder, das sehe ich auch anders als du. Klar brauchst du die Freiheit, um Dinge zu entwickeln. Aber der Wachstum Indiens in den letzten Jahren, der Wachstum Chinas in den letzten Jahren, du hast natürlich immer wichtigere Märkte in diesen Ländern. Du hast einen Wohlstand, der noch wächst, während er in Europa gesättigt ist. Du hast Bevölkerungen, die viel jünger sind. Du hast also viel dynamischere Arbeitskräfte. Deswegen gehen ja jetzt europäische Staatschefs dorthin und versuchen, ihre Abkommen abzuschließen. Ich fürchte, dass sie durchaus diese neue Weltordnung etablieren wollen. Im Moment, eben in dieser Phase, in der wir jetzt sind, ist es dieses Netzwerk, diese Spinne, die sie weltweit spinnen. Aber das Ziel ist aus meiner Sicht tatsächlich diese Ära der Demokratien. Also wo wir dachten, wie du es gesagt hast, dass Demokratien die Staatsform sind, die weltweit am meisten Wohlstand, am meisten Lebensqualität sichern werden für die Menschen, die gerechteste Staatsform sind, dass sie diese Ära fast schon zu einem Teil der Geschichte machen wollen. Das wird so, das meine ich auch mit der neuen Weltordnung, dass sie zurückkehren wollen eigentlich zu den vordemokratischen Zeiten, in denen du halt dann eben nicht mehr die Feudalherren hast, sondern die neuen Und da wird auch dieses Bündnis, deswegen erkläre ich mir auch sozusagen die Superreichen in den USA und die Unterstützung dieser Superreichen auch für autoritäre Herrscher oft, weil das natürlich auch eine neue Art Feudalismus befördern würde. Dann hätte man die Reichsten, Elon Musk wird qua Reichtum ein Teil der US-Regierung werden, wenn Trump an die Macht kommt. Also es ist eine Art neue Weltordnung, die sich an die feudalen Zeiten zurückerinnert, nur ist das dann eben nicht mehr Blut, sondern die Superreichen, die sich mit diesen Autoritären gemeinsam die Ordnung sichern, die ihren Wohlstand sichert. Weißt du, das sehe ich auch anders als du. Ich glaube, es geht um Wohlstand, aber nicht mehr um Wohlstand für Staaten im Allgemeinen, sondern für die Eliten, die sie derzeit aufbauen unter ihren autokratischen Mächten.
Ich hadere da ein bisschen mit, weil ich würde noch mal gerne den Blick darauf richten, wie zerstörerisch diese Regime wirken und wie wenig es, wenn wir von einer Weltordnung sprechen, dann müssten sie ja bestimmte Prinzipien vertreten. Ich glaube nicht, dass die Chinesen, die Russen, Iran ein gemeinsames Prinzip für ihre neue Weltordnung haben, weil sie streben meiner Meinung nach keine neue Weltordnung an. Ich meine, wir haben es auf der einen Seite mit einem radikalen islamistischen Mullah-System zu tun im Iran. Auf der anderen Seite haben wir ein Russland, das aus einem Gebräu von religiösen Prinzipien plus ein bisschen Sozialismus, extremer Nationalismus, also da kann man gar nicht so genau sagen, was das eigentlich ist. Dann haben wir China, also das sind Staaten, die nach so völlig unterschiedlichen Prinzipien funktionieren und deren einziges gemeinsames Interesse ist ihr Machterhalt. Und dieser Machterhalt, ja, führt eigentlich dazu, oder das Bestreben um diesen Machterhalt führt dazu, dass sie einander eben aushelfen. Also China schickt, habe ich ja vorhin schon erwähnt, Überwachungstechnik nach Belarus oder was wir gerade erleben. Nordkorea schickt seine Menschen als sogenannte Sklavensoldaten nach Russland, damit die gegen die Ukraine kämpfen. Das sind alles so, ja, im Prinzip Phänomene, die wir jetzt beobachten.
Ich würde da nochmal rein, Katrin, ja? Weil ich finde es spannend mit den Prinzipien, was du da sagst, dass sie keine Prinzipien hätten. Ich glaube, das sehe ich deswegen anders, weil
Keine gemeinsamen.
Ja, auch das sehe ich anders, denn sie bekämpfen ja unsere Prinzipien. Also muss es hinter ihrem Handeln einen Konsens an gemeinsamen Prinzipien geben. Und das, was sie bekämpfen, sind letztlich die zivilisatorischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte, die wir auch aufgrund dieser brutalen Kriege, die in Europa geführt wurden, global angestrebt haben. Sie bekämpfen das Völkerrecht, alle, weil Gesetz darf nicht gelten. Sie bekämpfen das Recht der Minderheiten oder das Recht der Schwächeren. Insofern gilt bei denen das Prinzip des Stärkeren. Sie bekämpfen den Schutz von Minderheiten, denn wieder das Prinzip des Stärkeren, das verbindet sie durchaus alle. Nehmen wir mal Indien und Modi. Die Minderheit, die bei ihm am schwersten es hat, sind im Moment die muslimischen Minderheiten. Und da gibt es auf YouTube zum Beispiel Videos zu sehen, wie Kinder in einer Klasse, wenn sie muslimischen Hintergrund sind, vor ihrer ganzen Schulklasse gedemütigt werden, rassistisch gedemütigt werden. Also sein Hindu-Nationalismus basiert ja auf der Mobilisierung gegen diese Minderheiten. Das heißt, ich würde durchaus bemerken wollen, dass natürlich haben sie nicht so wie wir eine Weltordnung, sie wollen eine UN oder sie wollen supranationale Institutionen, sie wollen ein Völkerrecht, an das man sich hält.
Sie nutzen die supranationalen Institutionen sogar für sich. Die UN zum Beispiel ist das beste Beispiel, wie diese Staaten es nutzen.
Aber das Prinzip, sie wollen doch zurück zum Prinzip des Stärkeren. Sie wollen zurück zum Prinzip der Rechtlosigkeit, weil des Einzelnen, also alle diese
Schutzprinzipien. Das vertreten sie aber doch nicht als offene. Ich glaube, wir müssen gucken, wird das als Prinzip vertreten? Also die G7 oder die EU würde ja sagen oder steht offen für das Prinzip, Menschenrechte sind ein unverrückliches Prinzip und an dem würden sie und müssen sie sich messen. Oder freie Wirtschaft ist ein unverrückliches, klares Prinzip oder Rechtsstaatlichkeit. Darauf fußt ja im Prinzip sehr viel der Gemeinsamkeit westlicher Demokratien. Während ich sehe nicht, du sprichst hier von Methoden, ja, Propaganda oder Unterdrückung von Minderheiten, Stärkung von Oligarchien oder von Oligarchen, das sind Methoden, aber das ist ja kein Prinzip. Wladimir Putin würde nicht rausgehen und sagen, unser gemeinsames Prinzip ist die Unterdrückung von Minderheiten oder
Nein, aber das Prinzip ist das Recht des Stärkeren. Du lebst in der
Würde er auch nicht für eintreten. Wladimir Putin lässt die Welt glauben und nicht nur er, dass Russland genauso eine Demokratie ist wie die Bundesrepublik Deutschland. Es hat freie Wahlen gegeben und er wurde zum Präsidenten gewählt.
Ja, das ist die demagogische Seite. Aber das Prinzip, das ich glaube, wir uns schon deutlich machen sollten, aus meiner Sicht, um die Gefahr, weil wir sind, glaube ich, schon uns einig, dass wir auch ein Stück weit diese Gefahr unterschätzen und dass wir sind auch immer auf der Suche nach den guten Nachrichten, dass die gute Nachricht dann beginnt, wenn man sich klar macht, wie zersetzend diese Kräfte sind und wie wichtig es jetzt ist zu gucken. Ich finde, dass es ein Prinzip ist, zu sagen, du agierst so, dass du die demokratischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte rückabwickelst. Es ist ein Prinzip, wieder, sagen wir mal, autoritärere Strukturen zu etablieren. Es ist ein Prinzip, demokratische Strukturen abzulösen. Es hat verschiedenste Methoden. Aber ich denke, dass sowohl im Menschenbild als auch in der Vorstellung, wie Macht reguliert sein sollte, ne? Es gibt keine Checks and Balances in deren Weltvorstellung. Es gibt keine
Transparenz müssen sie auf jeden Fall vermeiden. Das ist ja auch das Interessante. Zum Beispiel, ich komme immer wieder auf Russland, weil ich mich da, glaube eben ein bisschen auskenne. Man sieht ja zum Beispiel, die russische Opposition hat in Alexei Nawalny einen Mann gehabt, der hat gar nicht jetzt unbedingt einen Gegenentwurf zum System Putin so klar formuliert, sondern sein unique selling point, der ihn auch beliebt gemacht hat, ist, dass er die Korruption entlarvt hat. Dieses ausmaßende System, auf dem die Macht Putins basiert, hat er im Prinzip entblößt. Und da sieht man auch, dass die Form der Opposition heute in vielen Ländern eben eine andere ist. Und ich würde mal versuchen, ein ja sehr runterreduziertes Bild zu bemühen, aber vielleicht können wir darüber reden, ob es passt. Ich bin ja leidenschaftliche Tennisspielerin und als ich darüber nachgedacht habe, was passiert da eigentlich in diesem Wettkampf westlicher Demokratien im weitesten Sinne gegen dieses Netz von Autokratien, ist das ein bisschen, als würde man Tennis spielen gegen jemanden, der fuscht. Was machst du denn dann? Der Gegner fuscht. Der gibt die Bälle aus, obwohl sie in sind. Und du kannst gar nichts machen. Da kannst du eigentlich nur eins machen, einen Schiedsrichter holen. Oder was machst du dann? Oder das Spiel beenden? Oder ja, sie spielen einfach mit falschen Mitteln.
Aber okay, aber da muss man mal zum Schutze dieser Staaten sagen, auch diese westlichen Demokratien, die wir jetzt natürlich sehr heilig sprechen gerade, als wären sie das der Gegenentwurf. Ne? Wir haben ja auch einen Bush gehabt, der in Irak ging und dachte und verkaufte, dort gäbe es Weapons of Mass Destructions, die es dann so nicht gab. Wobei, soll ich dir dann eine Anekdote erzählen, die ich ganz lustig fand? Aber wo Putin und seine autoritären Sachen, wie saß er da beim Friedenspreis zusammen mit Ann Applebaum und ihrem Mann, dem polnischen Außenminister? Und er meinte, es gibt eben dass Putin wirklich nicht witzig sei, aber es gäbe einen Witz, den man sich dort erzählt, den er gemacht hätte in der Talkshow oder in einem Fernsehinterview, dass er sagte, dass man ihn fragte, wie schlecht denn der Westen sei, dass er in den Irak eingefallen sei militärisch und am Ende gab es keine Mass Destruction. Sagt er, ja, daran sieht man ja auch nur, wie schlecht der Westen ist, denn I don't know why he didn't find them. I don't know why, I would have found them. Ja, also, aber was ich merke auch im Gespräch mit diesem Mann ist, dass sie ganz anders diese persönlichen, wie du beschrieben hast, Zerstörungswillen dieser Herrscher auch thematisieren, dass sie sich ihrer bewusster sind. Das auch wurde mir wirklich deutlich, dass in unserer kleinen Blase, wo wir im Alltag so beschäftigt sind mit Diskussionen, was hat jetzt kam irgendwas von irgendwelchen Flaschenpfand versus Innovation, abstrakte kleine Diskussionen, während hier Leute wirklich vor der Landkarte der Welt sitzen und sukzessive überlegen, wie schwäche ich eine Region nach der anderen, um es für mich leichter zu machen. Wenn du jetzt aber sagst, es geht nicht um die Wirtschaft, was außer ihres eigenen Machterhaltes treibt sie denn an? Sie müssen ja diese Kriege bezahlen. Also sie müssen doch auch einen Wohlstand für sich sichern wollen.
Nehmen wir mal das Beispiel Russland, weil da behaupte ich mal, kenne ich mich ein bisschen aus. Was produziert denn Russland? Russland lebt von der Ausbeutung seiner Ressourcen. Vor allem Öl und Gas, aber noch viele andere. Das ist die Lebensgrundlage der, was du sagst, russischen, ich würde nicht sagen Eliten, sondern das diskriminiert das Wort Eliten, sondern im Prinzip dieser kleinen Clique. Und das System Putin ist nichts anderes als ein großer Klau. Nicht mehr und nicht weniger. Es geht nur darum, diese Ressourcen auszubeuten. Und es gibt keine Prinzipien. Der glaubt weder an das Prinzip der orthodoxen Kirche noch glaubte an das Prinzip des Sozialismus und ich glaube, der liebt auch nicht Russland, liebt nur sich selber.
Ich glaube, wir haben unterschiedliche Definitionen von Prinzip. Also ich glaube, er hat Prinzipien und das Prinzip heißt Macht und Machtherrschaft. Es ist eigentlich eine hobbesianische Welt am Ende. Das ist sein Prinzip. Ne? Ja, der Mensch ist des Menschen Wolf. Genau. Und das Großartige,
jeder bereichert sich, wie er will und der Stärkste wird gewinnen.
Nur was, frage ich mich, jetzt sind wir ja immer so an dem Punkt, dass was können wir überhaupt dagegen tun? Also wenn du sagst, wir sind auf diesem Tennisfeld und es geht nicht. Weißt du, wir wollen darüber reden und alle reden darüber. Also ich glaube, das Interesse an diesen Themen ist insgesamt gewachsen, weil immer mehr Menschen merken, man kann es nicht umgehen.
Das glaube ich nicht, nein. Also Entschuldigung, ja, oder bin ich die?
Du glaubst nicht, dass das Interesse gewachsen ist?
Ich glaube, dass wir das immer noch nicht sehen. Ich meine, es ist 8 Jahre her, da haben die US-Geheimdienste endlich kapiert, wie sehr Russland in die Wahlen in den USA hineinfunkt. Ja, mit massiver Propaganda, mit Irreführung, mit Datenleaks. 8 Jahre und ich sehe noch keine klare Antwort darauf. Und ich sehe auch nicht, dass wir verstehen, was da passiert. Sonst würden wir zum Beispiel nicht die Ukraine in ihrem Kampf auch für unsere Freiheit, unsere Werte so im Regen stehen lassen. Und sonst würden wir auch die Situation Israels anders beurteilen. Und ich glaube, dass wir noch immer nicht verstanden haben, dass diese Autokraten auch in unsere Länder hinein regieren. Ich meine, das tun sie ja sogar offen. Ich meine, ein Putin, ein Erdogan reden ja offen davon, dass wenn die Dinge nicht so funktionieren, wie sie es gerne hätten, dass sie dann dafür sorgen, dass mal wieder ein paar mehr Flüchtlingsströme nach Europa kommen und hier unsere Demokratien destabilisieren. Und das tun sie ja. Das ist eines der größten Themen. Also
ich sehe es auch das anders als du, Katrin. Ich sehe es schon so, dass es viele verstanden haben. Ich sehe es nur leider so, dass viele, wenn du dieses Tennisfeldbild verwendest, einfach nicht wissen, wer da jetzt reinkommen soll, um da Ordnung zu schaffen. Weil die Weltpolizei über Jahrzehnte die USA waren. Die sind aber jetzt der Antagonist, der selber schwächelt. Mhm. Man hat den USA diese Führungsrolle immer vorgeworfen, gleichzeitig sich nie selbst überlegt, was man eigentlich tut, wenn sie diese nicht mehr ausfüllen würde. Also die lebten immer in diesem Dilemma. Wenn sie sich einmischen, sind sie böse. Wenn sie sich nicht einmischen, sind sie böse. Europa hat sich immer darauf verlassen, dass sie es machen. Ich glaube, am Ende ist einer dieser großen Kernpunkte, dass wir nicht damit gerechnet haben, die meisten europäischen Länder, meine ich mit wir, dass wirklich dieser große Bruder, der transatlantische Partner, irgendwann diesen Westen verlassen könnte. Dass er Teil des autoritären Bündnisses werden könnte. Denn das war ja im Verkauf, sie waren es nicht. Es gab viele andere Mutterländer der Demokratie. Aber die USA waren in der Selbsterzählung das Mutterland der Demokratie. Und ich glaube, im Moment sind wir völlig überfordert davon, dass dieses Vakuum entstanden ist, dass Europa nicht darauf vorbereitet ist. Und BRICS und diese Bildsprache, und deswegen ist auch, glaube ich, egal, wie mächtig sie inzwischen sind, die Bildsprache ist einfach, wir, die anti-autoritären Staatschefs, sind jetzt so mächtig, ihr müsst mit unseren Kategorien umgehen lernen und spielen. Und das haben wir jahrelang auch in der Diplomatie, durch Wandel, durch Handel versucht zu exerzieren. Aber diese Message dieser BRICS-Staatschefs da am Ende mit Putin und neben Putin, neben dem Mann, den der Westen durch Sanktionen ja isolieren will, das ist ja schon auch wieder eine Verhöhnung. Ne? Schaut mal, was ihr wollt. Jetzt holen wir sein Gas, jetzt holen wir sein Öl. Der steht hinter uns. Wir haben das Geld. Also es hat durchaus was zu tun damit, dass diese Mächte wirtschaftlich stärker und mächtiger geworden sind, als Europa und USA es früher in ihrer Vormachtstellung waren, die sie nicht gut genug genutzt haben. Und ja,
also Katrin, nee, kleiner Widerspruch.
Bitte.
Das würde ich jetzt nicht für alle Staaten gelten lassen. Also China ist da sicherlich eine Ausnahme in dieser Achse der Autokraten, wenn es um Wirtschaftsmacht geht. Aber Russland ist keine Wirtschaftsmacht. Absolut nicht. Russland ist ein abgeschlagener, verarmender Staat. Die Tatsache, dass Putin diesen Krieg führen kann und dass er selber und seine Entourage dicke Yachten kaufen kann, ja, darf nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass Russland alles andere als ein entwickeltes Land ist. Also
nee, absolut d'accord. Und dennoch sind sie nicht kaputtbar, das meine ich damit. Ja, sie können durch ihre Ressourcen, durch den Verkauf an andere Länder, unsere Sanktionen waren nicht hilfreich. Sie haben uns viel gekostet, sie haben Putin aber nicht so viel gekostet, ne, wie man es erhofft hatte. Er hat sich andere Partner gesucht. Und im Moment, ich finde es interessant, dass du sagst, wir sollen jetzt stärker sein. Aber was, wie soll das gehen? Und wer ist überhaupt noch dieses Wir? Wenn morgen Trump an der Macht ist, wer ist denn noch dieses Wir?
Okay, ich glaube, ist die Frage, wie wir drauf gucken. Auf der einen Seite, wie können wir etwas diesem Spinnennetz, wie wir es genannt haben, entgegensetzen? Ich glaube zunächst mal, indem wir einfach anerkennen, dass dieses Spinnennetz existiert, wie seine Strukturen funktionieren. Und da kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, dieses wunderbare Buch von Anne Applebaum zu lesen, Die Achse der Autokraten, weil dort wird es hervorragend beschrieben. Und sie hat es ja schon 2014 hervorragend verstanden, als sie kommt ja im Prinzip von dem sehr kritischen und guten Blick auf Russland, was für ein Russland Wladimir Putins Russland ist, und hat 2014 schon ganz klar gesagt, was in der Ukraine auch passiert. So, das zu sehen, ist das eine. Zu begreifen, dass das Prinzip Annäherung durch Handel nicht funktioniert, weil ein Staat wie Russland will keine Annäherung durch Handel. Die wollen keinen Wohlstand. Die wollen einfach ihr Öl verkaufen und die verkaufen es immer irgendwo hin. Natürlich tut es weh, das für so einen niedrigen Preis verkaufen zu müssen, wie sie es gerade an Indien und China tun. Aber letztendlich ist das nur eine Nenngröße. Das tut Putin nicht wirklich weh. Sanktionen halte ich trotzdem für richtig, weil es ist ein Mittel, das vielleicht bei Russland nicht so durchschlagend funktioniert, weil Putin hat schon ein sehr perfides und kluges System der Sanktionsumgehung entwickelt. Im Iran, wo ich höre, tut das schon sehr weh. Also ich glaube, es gibt bei den Mullahs nicht ein ganz, ganz enges Bestreben, diese Sanktionen aufzulösen, weil die natürlich sich wirtschaftlich verheerend niederschlagen. Aber letztendlich leben diese Systeme alle nicht von einer freien Wirtschaft, die Unternehmertum schafft, sondern von der Ausbeutung ihrer Ressourcen und nehmen dabei die komplette Verarmung der eigenen Bevölkerung hin. Und das zu sehen und zu sehen, dass wir uns klar dagegen abgrenzen müssen und uns nicht von diesen Regimen ja etwas vortäuschen lassen. Das, finde ich, ist doch ein wichtiger Schritt, wenn ich mir zum Beispiel die Entwicklung der UN angucke. Wir tun immer so, als wären die großen supranationalen Institutionen eine Orientierungsgröße. Aber wenn dort diese Staaten Mehrheiten haben oder wenn Staaten für andere Autokraten sich entsprechend verhalten, dann müssen wir das auf dem Schirm haben, dass da bestimmte Interessen dahinter stehen.
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich hier mit dir rede, wird mir einfach nur deutlicher, wie weit die gekommen sind in diesem Spiel.
Ja.
Und wie verzweifelt dieses Tennisfeld gerade von uns bestaunt wird. Und wie viel, und ich habe wirklich so viele Vorinterviews dann gelesen über BRICS, wo man uns immer wie so eine Selbstberuhigung sagt, aber sie haben ja noch gar keine eigene Währung, da ist auch noch richtig,
brauchen
gar kein
die auch
richtiger
nicht.
Handel. Genau. Und aber dass man irgendwie da kapiert, da ist eine andere Schärfe in der Bedrohung, die von ihnen ausgeht, als sie bei uns in großen Teilen bei vielen angekommen ist. Und bei Wandel durch Handel, das ist auch wieder so ein Ding, das sagst du gerade, wie wichtig das sei, ja, dass man daraus lernt. Aber wir gehen jetzt wieder nach Indien und unser Versuch ist natürlich wieder durch Handel die Bündnisse zusammenzubekommen. Und ein Stück weit kann man sagen, vielleicht funktioniert das auch, denn Putin ist trotzdem von seinen Traumergebnissen dieses BRICS-Treffen weit entfernt. Also da gab es schon Reserviertheiten, die deutlich wurden. Also natürlich macht das auch wieder was im Kräftegleichgewicht, weil sie ja so Spieltriebrechner sind. Es ist ja Spieltheorie für die, wo kriege ich mehr? Im Moment haben wir noch was zu bieten. Und doch am Ende will ich nicht, also die machen ihre Bevölkerung in der Breite arm, aber sie machen Einzelne sehr, sehr reich. Also die New Billionaires in Indien, die New Rich, die eine bestimmte Schicht, und die ist groß genug, um eine Elite heranzuziehen, die sich, sagen wir mal, von der Machtkunst, du sagst Club, ist eigentlich schon vielleicht der klügere Wort, a wealthy club, sagen auch viele im anglosächsischen Raum.
Die meinen aber etwas anderes. Ich glaube mal, ich würde gerne doch nochmal den Fokus drauf legen. Auch Reichtum alleine heißt nichts. Die Oligarchen haben nichts mit freier Wirtschaft zu tun. Das sieht man in Russland. Denen wurde einfach ein bestimmter Zugriff auf Ressourcen zugeschustert für die Tatsache, dass sie politisch dienlich sind. Die machen nichts anders, als den großen Klau zu verwalten. Das hat nichts mit freier Wirtschaft zu tun. Auch Oligarchen zerstören freie Wirtschaft und freies Unternehmertum. Und deswegen ist das im Blick auf die Entwicklung dieser Länder auch keine relevante Größe für wirtschaftliche Kraft. Das ist keine wirtschaftliche Kraft.
Ja, aber es ist ein Zeichen für dynamische, trotzdem für eine gewisse Wirtschaftsdynamik, wie soll ich sagen? Ich hatte mal eine Konferenz mit Leuten von der New York Times, die hatten überhaupt kein Interesse mehr an Europa als Markt für die New York Times. Sie haben aber ein Interesse an Indien, weil du hast trotzdem eine viel größere Bevölkerung, du hast potenziell mehr Leserinnen und Leser. Also ich würde mich sogar viel weiter als du verabschieden von der alten, traditionellen Idee, wie relevant unsere Wirtschaftskraft und Innovationskraft war, denn wir haben das ja auch nicht mehr, ne? Und wenn du jetzt in China, da sprechen wir über eine der Achse der Autoritären, wenn du dort diese Städte besichtigst und besuchst, dann hat man nicht den Eindruck, dass die europäischen Städten irgendwie nicht mithalten könnten, im Gegenteil. Also ich glaube durchaus, dass du dort Fortschrittsentwicklungen hast. Wenn du in Europa reist, siehst du auch die New Rich aus Indien. Die kommen in Kreuzfahrtschiffen, sie kommen mitten in dem Wohlstand, sie gehen in die besten Hotels. Da entwickelt sich, es ist eine immens große Bevölkerung natürlich und es ist ein kleiner Prozentsatz, ist dann immer noch sehr viel und in Europa, in diesem Alter in Europa sehr spürbar. Aber was ich glaube uns beiden wichtig ist, ist, mit unterschiedlichen Standpunkten die Message rüberzubringen, dass die Beruhigungsrhetorik, die Beruhigungsrhetorik, ne, so die BRICS sind ja nur symbolisch zusammengekommen, die haben ja noch gar nicht Strukturen entwickelt, dass wir beide sehen, es geht um Zersetzung der Strukturen. Ich glaube, das ist der Nenner unserer Dissonanzen teilweise.
Das ist der Nenner, aber ich komme nochmal auf die Frage zurück. Wird dieses zerstörerische System, dass ein Applebaum als die Achse der Autokraten bezeichnet.
Der Arroganten wäre auch gut, ja.
Der arroganten Autokraten wird das siegen. Ich würde mal sagen, wenn wir nochmal das Bild vom Tennis bemühen, the game is open, also es steht 1-1. Ja. Ich bin mir nicht sicher, dass sie siegen werden, weil wir sehen auch ganz, ganz viele Fehler und Schwächen in diesem System und wir sehen die ungeheure Kraft, die diese Systeme aufwenden müssen, um ihre zerstörerische Kraft zu entfalten und sich an der Macht zu halten. Und wie viel Angst auch damit verbunden ist. Ein Wladimir Putin hat unruhige Nächte, wenn irgendwo anders Systeme zusammenbrechen, wie wir es zum Beispiel beim arabischen Frühling gesehen haben. Das hat ihn wirklich mit Panik ergriffen. Und er hat umso brutaler dann die eigenen Demonstrationen im eigenen Lande niedergeschlagen. Also das sind keine festgesettelten Systeme, sondern das sind einfach kriminelle Strukturen, die sehr, sehr hart darum kämpfen, ihre Macht zu erhalten. Ob sie das auf Dauer schaffen, auf die ganze Welt zu übertragen, ich hoffe nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, wir müssen uns nur darauf besinnen, was unsere Stärken sind, und uns nicht irreführen lassen oder an der Nase herumführen lassen. Ich denke, der Wahrheit ins Gesicht blicken, das ist schon ein Riesenschritt. Und daraufhin, ja, Politik gestalten. Das bedeutet nicht, dass man Staaten wie Indien ausgrenzen muss. Auch in dieser Achse der Autokraten gibt es Staaten, die hybrid sind.
Und du hast in jedem solchen Staat auch jene, die eigentlich immer noch gegen den Staat agieren, ja. Sei es innerhalb des Staates oder außerhalb des Staates. Du hast bei Russland hast du draußen einen Khodorkovsky, der an einer Zivilgesellschaft arbeitet, die vielleicht zurück kann, nicht nur ihn, sondern viele andere auch. Du hast auch in Indien Dissidenten. Du hast also du hast gesagt, es steht 1-1. Ich glaube, das ist das ehrlichste, positivste, was wir im Moment eigentlich in unserem gute Ausblicke suchenden Podcast sagen könnten. Das Spiel ist nicht verloren. Aber es gibt ein Democracy Report von dem Institut VDEM, die eindeutig erhoben haben, dass die Zahl der Menschen, die unter Autokraten leben, gemessen an der Weltbevölkerung immens gestiegen ist. Das heißt, es steht zwar 1-1, aber die Dynamik liegt gerade auf der anderen Seite. Also
wenn weiter gefuscht wird, ja.
Ja, wenn weiter gefuscht wird und wenn nicht weiter. Insofern nehmen wir als positiven Ausblick, dass wir heute nicht gefuscht haben, sondern benannt haben und alle alarmiert haben und hoffentlich alle mal genauer gucken, was es da zu sehen gibt. Und ich finde es auch wirklich nochmal wichtig, allen zu sagen, dass da, wenn man Zugang hat zu auch internationalen Medien und Abgleich mit deutschen Medien, also dass uns das einfach hilft zu sehen, wie gucken wir, wie gucken die anderen und wo braucht es vielleicht nochmal ein bisschen mehr Öffnungen des Blicks.
Schöner Schluss.
Danke. Schöner Schluss. Wir haben keinen schönen Schluss gefunden, aber wir sind nicht traurig geworden darüber.
Nein.
Vielleicht gehört ja auch das zum Umgang mit der Lage dieser Welt. Katrin, danke dir für einen anregenden Austausch über Fragen, die mich jetzt wirklich beschäftigt haben, nachdem ich diese ganzen Bilder gesehen habe und diese manchmal doch zu ruhigen Einordnungen der realen Harmlosigkeit, aber dessen, was wir jetzt gerade herausgearbeitet haben, der Bedrohung, die natürlich in diesem perfiden System und seinem Vorgehen steckt.
Danke dir für das Gespräch.
Dann bis zum nächsten Mal, Katrin.
Bis
wir
zum nächsten
hören
Mal.
Uns in 14 Tagen.
Ja, das war der Global Deep Dive in dieser Woche. Und das wollte ich euch noch kurz mitgeben. Wir sind natürlich interessiert an euren Meinungen und freuen uns über viele, viele E-Mails an globaldeepdive@zdf.de. Also Global Deep Dive, ein Wort, @zdf.de.
Global Deep Dive ist eine Produktion von Bose Park Productions im Auftrag des ZDF Auslandsjournal. Lead Producerin Miki Sitsch. Redaktion Julia Ilan. Schnitt und Sound Alexander von Bargen. Executive Producerinnen Sue Holder und Chris Gose. ZDF Auslandsjournal Jennifer Gierke. Leitung ZDF Auslandsjournal Matthias Puppert. ZDF Hauptredaktion Digitale Medien Corinna Meisenbach. ZDF Produktion Ulrike Schork.